Guten Morgen. Ich habe heute als Predigttext, also als Grundlage der Predigt, den Text genommen, der auch in der normalen Reihe bei einigen Kirchen an dem Sonntag gepredigt wird. Das ist ein Text aus dem 2. Korintherbrief. Es ist interessant, mich trifft es in letzter Zeit immer mit Korintherbriefen. Auch meine letzte Predigt, wer sich vielleicht noch daran erinnert, war aus dem 1. Korintherbrief. Korinther, das war die Gemeinde, wo der Alfred gesagt hat, neulich wirklich jeder, also die im Gottesdienst, da alle, jeder was mitgebracht hat, und ihr erinnert euch, da war das Anspiel neulich. Das waren die, über die ich gesagt habe, die haben immer ein bisschen Schwierigkeiten auch gehabt miteinander. Also es gab Auseinandersetzungen in der Gemeinde, die sich teilweise an Personen hochgezogen haben. Und Paulus hatte phasenweise, glaube ich, ziemlich Probleme aus seiner Sicht mit ihnen. Der 2. Korintherbrief ist sozusagen im Nachklapp dieser Auseinandersetzung. Das heißt, ein Hauptteil dieser Auseinandersetzung ist wohl schon gelaufen und Paulus versucht aber nochmal sozusagen als Zusammenfassung oder auf diese Auseinandersetzung drauf nochmal zu erklären, hauptsächlich sich selber zu erklären und auch seine Botschaft zu erklären. Das, ich komme nachher nochmal drauf. Er versucht also seine Botschaft, seine Person darzustellen, durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein, das uns vielleicht auch manchmal so in unseren christlichen Kreisen als fremd anmutet. Also er ist da durchaus frei, auch zu sagen, was er gut macht. Da hat er auch kein Problem damit. Er hat ein interessantes Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Und unmittelbar, bevor der Text jetzt kommt, den ich gleich lesen werde, unmittelbar vor diesem Text spricht Paulus davon, dass er seine Botschaft deshalb verkündigt, die Botschaft Gottes deshalb verkündigt, weil er glaubt, dass er eines Tages von Gott zur Rechenschaft gezogen worden ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Gott ein Rieseninteresse daran hat, mit den Menschen versöhnt zu leben. Also da muss was vorgefallen sein, was irgendwie Versöhnung braucht. Und Paulus sagt, ich bin da, diese Versöhnung zu verkünden. Das ist meine Hauptbotschaft. Ich möchte den Menschen, euch allen mitteilen, dass man in guten, geklärten Beziehungen mit Gott leben kann. Und der letzte Vers davor, der spricht davon, dass Gott, um das zu erreichen, Jesus, der keine Schuld hatte, an unserer Stelle verurteilt hat. Und dann beginnt dieser Text, also es beginnt ein bisschen mittendrin. 2. Korinther 6, 1 bis 10. Als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf. Gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Weil mir diese Botschaft anvertraut ist, sehe ich darauf, dass mein Verhalten in jeder Hinsicht einwandfrei ist. Denn ich möchte nicht, dass der Dienst, der mir aufgetragen ist, in Verruf kommt. Meine Empfehlung ist es, dass ich mich in allem als Diener Gottes erweise. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt, sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit, durch Wirkungen des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor Menschen recht ist. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Ich gehe anhand von drei Punkten durch den Text. Punkt 1 ist, lebt sie aus. Punkt 2 heißt, jetzt und hier. Und Punkt 3 heißt, jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Lebt sie aus. Punkt 1. Gott spricht. So beginnt es ganz am Anfang in der Bibel. Das ist so ziemlich das allererste, was in der Bibel passiert, dass Gott spricht am Anfang der Welt. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Die Geschichte von Gott mit der Welt ist im Grunde eine Geschichte des Redens Gottes mit einem Volk, mit einzelnen Menschen aus diesem Volk, mit Menschen überhaupt. Modern würde man vielleicht sagen, Gott kommuniziert. Könnte auch sagen, Gott möchte Beziehungen haben. Oder salopper, Gott möchte einen Draht haben zu den Menschen in dieser Welt. Und wenn man so durch die Bibel durchgeht, dann passiert da auch so ziemlich alles, was in Beziehungen passieren kann. Also da kann man zuhören, da kann man zuhören und ablehnen, da kann man ablehnen, da kann man Beziehungen abbrechen, da kann man vergessen, dass es den anderen überhaupt gab. Da passiert alles, was so mit Beziehungen passieren kann. Ich denke, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist und dass der Mensch sehr auch auf Beziehungen angelegt ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass es zu Gottes Wesen gehört, dass er einer ist, der Beziehungen sucht, Beziehungen haben will, der spricht, der kommuniziert. Und Gott liegt so sehr an den Beziehungen, dass er beschließt, das müssen wir auf eine ganz neue Basis stellen, die Beziehungen. Die Beziehungen brauchen ein Fundament, das wirklich für immer und ewig durchträgt. Im Hebräerbrief ist davon die Rede, dass er sagt, am Ende der Tage spricht Gott durch seinen Sohn. Also Gott kommuniziert sozusagen ultimativ, das ultimative Beziehungsangebot Gottes. Er zeigt sich selbst und gibt sich selbst preis, so dass der andere versteht. Das ist eigentlich so ziemlich das Höchste, was man in einer Beziehung erreichen kann. Dass man sozusagen sich völlig zeigt, so wie man ist und völlig, ja, unmissverständlich kann man nicht sagen, aber sich so weit öffnet, dass der andere völlig alles an einem sieht. Das ist offensichtlich passiert, als Jesus in die Welt gekommen ist. Gott hat sich auf eine Ebene begeben mit den Leuten, mit denen er kommunizieren wollte und kommuniziert auf gleicher Ebene. Zeigt sich genau so, dass es diejenigen, mit denen er reden will, mit denen er kommunizieren will, verstehen. Er spricht als Mensch zu Menschen in Jesus. Und das alles, weil er einer ist, der Interesse daran hat, eine Beziehung zu uns zu haben, eine Beziehung zu den Menschen zu haben und um diese kaputte Beziehung zu reparieren. Also wenn Paulus davon spricht, dass die Beziehung Versöhnung braucht, dann ist ja offensichtlich vorher irgendwas vorgefallen, was irgendwie mit Feindschaft zu tun hat, was damit zu tun hat, dass die Beziehung so unterbrochen war, dass sie irgendwie nur noch, dass irgendwie repariert werden musste auf jeden Fall. Versöhnung brauche ich nur dann, wenn eine Beziehung wirklich davon geprägt war, dass es eine Auseinandersetzung gab und dass man sie hinterher wieder wirklich reparieren muss. Nun kommen wir da verschieden mit, das wissen wir auch. Beziehungen, wenn die mal kaputt sind, kann man ganz sehr verschieden damit umgehen. Es besteht auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen sagt, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass jetzt Gott sagt, das nehmen wir so hin, weil wir alle Christen sind und es oft genug gehört haben, dass es klar ist, dass Gott irgendwie die Beziehung repariert. Hätte er aber vielleicht auch gar nicht gemusst. Er hätte auch sagen können, das schlagen wir mal alles hier kaputt im Zorn wieder. War nett, was ich mir da aufgebaut hat, aber jetzt gefällt mir das überhaupt nicht mehr, wie das gelaufen ist mit den Menschen und mit dieser Welt. Das schlagen wir mal alles wieder kaputt. Und er hätte sowohl die Macht gehabt und auch alles Recht dazu gehabt, zu sagen, das beenden wir jetzt alles hier. Ist vorbei, gefällt mir alles nicht mehr. Aber so ist offensichtlich Gottes Wesen nicht. Und da kommt die Gnade ins Spiel. Gott lässt seinem Zorn nicht freien Lauf. Und er schlägt auch das, was er geschaffen hat, nicht kaputt, obwohl er sowohl Macht und Recht gehabt hätte. Und ich glaube, da kommt der Begriff Gnade ins Spiel. Darum geht es bei Gnade. Dass jemand darauf verzichtet, obwohl er so die Macht hätte und auch das Recht hätte durchzuziehen gegen den anderen. Dass er sagt, das tue ich nicht. Der Begriff Gnade ist, glaube ich, heute eher ein bisschen verloren gegangen. Er kommt noch manchmal hoch in Debatten. Man erinnert sich, oder vielleicht erinnert sich auch einer von euch, daran, vor Jahren gab es einmal die Debatte um die Begnadigung von RAF-Terroristen. Also da hat der Staat gesagt, obwohl die Leute Dinge getan haben, die verurteilenswert sind, und schaffen wir diesen Leuten einen Neuanfang. Wir sagen, ihr könnt raus und ihr könnt nochmal ein ganz neues Leben anfangen. Ihr kriegt sozusagen eine zweite Chance. Und es gab dann auch eine große Debatte darum. Geht das überhaupt? Kann man einfach Leute, die sowas getan haben, jetzt einfach sagen, vorbei, ihr kriegt eine zweite Chance? Und das gehört jetzt zur Gnade schon, also der Staat hätte sowohl die Macht gehabt und auch das Recht gehabt, einfach zu sagen, bis an euer Lebensende geht da nichts mehr. Ihr bleibt einfach, ihr sitzt die volle Strafe ab, da wird nichts Gnade. Gnade heißt, verzichten auf Macht und Recht und sagen, ihr seid frei. Und es gab ja auch Leute, die durchaus, man kann auch sagen, mit einem Recht gesagt haben, geht es, da bleiben ja Leute zurück, die ermordet worden sind, da bleiben Angehörige zurück, die irgendwelche Leute verloren haben durch die Taten der Leute, da bleibt ja irgendwie ein Rest zurück, da bleibt eine ganze Menge Haufen Schuld zurück, mit dem irgendwelche Leute leben müssen und die unaufgeräumt bleibt. Und vielleicht versteht man es auch ein bisschen, oder also ich glaube nicht, dass ich das vollständig verstanden habe, ich glaube, dass das Gefühl richtig ist. Natürlich bleibt da was zurück. Wenn mal einer begnadigt wird, dann bleibt da was zurück, ein Haufen Schuld, die aufgeräumt werden muss. Und dafür sorgt dann auch Gott selber. Ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb Jesus gestorben ist. Gott sorgt dafür selber, dass die Schuld aufgeräumt werden ist, dass das, was übrig bleibt, irgendwie weggeräumt wird. So ist Gott beziehungsfreudig und er geht dafür bis zum Äußersten, dass diese Beziehung von seiner Seite her gepflegt wird. Er opfert sich im wahrsten Sinne des Wortes für diese Beziehung auf. So, und da sitzt nun Paulus vor den Korinthern und die sitzen da in ihren Kirchenbänken und sagen, schön, schön, das nehmen wir jetzt einfach auch noch an und dann ist es ja eigentlich gut. Und da sagt Paulus, nee, Leute, also irgendwie merkt man, das regt ihn ein bisschen auf in dem Text, dass die dann alle so schön sitzen bleiben. Er sagt, jetzt kommt es darauf an, jetzt müsst ihr ja das ausleben. Also ihr könnt doch nicht einfach jetzt hier sitzen bleiben. Wie stellt ihr euch das vor in euren Kirchenbänken? Nachdem ihr das verstanden habt, nachdem ihr das aufgenommen habt, da könnt ihr doch jetzt nicht einfach hier sitzen bleiben. Gnade will ausgelebt werden. Wenn das so toll ist, dass Gott eine Beziehung zu euch haben will, dass Gott gnädig zu euch war und nicht gegen euch volle durchgezogen hat, sondern eben auf Macht und Recht verzichtet hat, dann könnt ihr doch jetzt nicht einfach hier sitzen bleiben. Lebt es aus. Lebt das, was ihr an Gnade verstanden habt, was ihr an Gnade empfangen habt. Lebt es wirklich aus. Ich gebe zu, ich sage das momentan als jemand, der ein bisschen Schwierigkeiten hat zu hören. Ich sage das auch mir selber, dass wir einen Gott haben, der redet. Vielleicht mir selber am allermeisten heute Morgen. Ich sage das auch als einer, der weiß, was ihn sozusagen blockiert, die Gnade auszuleben. Also bei mir ist es Angst, Furcht, Feigheit. Das sind so mehr die Dinge, die bei mir im Wege stehen, damit die Gnade manchmal so richtig ausgelebt werden kann. Und dass mir oft die Gnade nicht so groß vor Augen steht, klar. Wenn man hierher kommt, dann hat man das 100-mal gehört und weiß es. Aber dem das manchmal nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es größer ist als das, was mich hindert, die Gnade, die ich von Gott gekriegt habe, auszuleben. Mein erster Tipp zur Passionszeit, 7 Wochen, vielleicht auch eine Chance, einfach jeden Tag, das kann man relativ schnell machen, 5 Minuten drüber nachdenken oder 5 Minuten sich einfach vorsagen, das vor Augen zu halten. Gott ist gnädig zu mir. Gott möchte eine Beziehung zu mir haben. Dafür hat er auf seine Macht und sein Recht verzichtet. Paulus schreibt zum Beispiel 2. Korinther 5,14, wer ein Vers mit dem anfangen kann, direkt vor dem Text, den ich gelesen habe. Ich halte mir stets vor Augen, einer ist für alle in den Tod gegangen. Ich denke, ich möchte da keine allgemeinen Sachen sagen. Es ist bei jedem etwas anderes, was ihn blockiert, was ihn hindert, die Gnade sich so vor Augen zu halten, dass sie größer ist als unsere Blockaden. Das wäre etwas, was wir uns vornehmen könnten in den nächsten 7 Wochen. Zweiter Punkt. Jetzt und hier. Paulus zitiert einen alttestamentlichen Text. Ich lese nochmal. Wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Das stammt aus Jesaja, ist also ein Zitat, was er aufnimmt. Und Paulus liest ja alttestamentliche Texte in einer Tradition oder kommt häufiger bei ihm vor, dass er so Texte zitiert, wo wir manchmal denken, na, ist vielleicht ein bisschen willkürlich oder so, wie kommt das ausgerechnet drauf, den Text so zu zitieren. Das führt sich darauf zurück, dass Paulus in einer Tradition lebt, wo er sagt, alle alttestamentlichen Texte liest man auf den Messias hin. Also die haben alle irgendwie was mit Jesus zu tun. Und ich glaube, das ist bis heute so. Deshalb kommen oft bei Paulus solche Zitate vor, dass er auch seinen Mitmenschen vermitteln möchte. Ich stehe in dieser Tradition und ich lese alttestamentliche Texte immer so, dass jeder alttestamentliche Text ist irgendein Verweis auf Jesus. Und mit diesem Text möchte er verdeutlichen, wartet nicht. Wenn ihr die Gnade verstanden habt und das Wasser an Gnade verstanden habt, lebt es aus, jetzt und hier. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Und es geht schon in die Richtung, das Leben ist zu kurz, um es für irgendetwas anderes zu verwenden, als die Gnade Gottes auszuleben. Das Leben ist zu kurz dafür, um etwas anderes zu tun, als die Gnade Gottes auszuleben. Ich lese zurzeit Markus Evangelium und versuche auch Passagen davon auswendig zu lernen. Und mir ist aufgefallen, wie oft so ein Wort vorkommt wie sofort. Also Jesus rief die Jünger und die haben nicht einfach ihre Netze liegen gelassen, sondern sofort. Und als es ein Stück weiter geht, trifft er die nächsten 2 und die haben auch sofort ihren Vater verlassen. Nicht irgendwann mal, sondern sofort. Und es gibt noch ein Wort, also mindestens in der guten Nachricht, es gibt noch ein Wort, das ähnlich stark ist, es ist das einfache Wort und. Also oft wird, was man glaube ich in der Schule gelernt hat, was man nicht tun soll, den Satz mit und zu beginnen. Das tun sie aber oft in der guten Nachricht, weil sie damit deutlich machen wollen, das steht in einem Handlungszusammenhang mit dem vorher, folgt unmittelbar danach. Also zum Beispiel bei dem Mann, der da auf seiner Matte liegt und geheilt wird, da sagt Jesus, steh auf, nimm deine Matte und geh und dann Punkt. Aber sofort geht's weiter. Und der Mann stand auch sofort danach, ist er aufgestanden, hat seine Matte genommen und ist weggelaufen. Es passiert vieles sofort. Also Jesus spricht und es passiert sofort. Wenn Gott spricht, ist anscheinend sofortiges Handeln angesagt. Der Rechtsanwalt ist gegangen, sonst hätte ich gesagt, unverzügliches Handeln. Also ist er sofort im Sinne von unverzüglich, ist natürlich gemeint. Zeigt sich zum Beispiel auch im Beispiel von Jesus mit den Ochsen, also wo da Leute verschiedene Dinge tun und Jesus sagt, ihr sollt mir jetzt nachfolgen. Und der eine sagt, naja, ich habe Ochsen gekauft, der andere sagt, mein Vater ist gestorben, der dritte hat geheiratet und so. Alles wichtig, aber Jesus meint, die sollten eigentlich sofort ihm nachfolgen. Und ich denke auch, wenn uns das mit der Gnade klar geworden ist, dann sollten wir sofort beginnen, das auszuleben, nicht erst warten. Auch unser Leben ist begrenzt. Dritter Punkt. Jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Werbung der Volkswagen und Raiffeisenbank im Fernsehen. Durchaus mit Absicht. Wenn er die Werbung sieht, sollte er daran denken, was ich jetzt dazu sage. Übrigens gut gemachte Werbung, abgesehen davon, aber jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Der ganze große letzte Abschnitt, den ich vorgelesen habe, da geht es eigentlich darum, wie lebt das jetzt eigentlich Paulus aus? Wie lebt er aus, dass Gott ihm gnädig war? Dass er davon weiß, dass es Gottes Gnade gibt? Und bei ihm hängt es eng zusammen damit, dass er ein Lebensmotto bekommen hat, sich gesetzt hat, dass er auf jeden Fall eine Aufgabe von Gott bekommen hat und dass ihm klar ist, das kann Er, Paulus, ist dafür da, dass das passiert. Und er sagt, Gnade ausleben sieht für mich so aus. Ich verkündige Gottes Botschaft der Versöhnung, dass Gott in guten Beziehungen mit Menschen leben will. Das ist sein, erstmal Paulus, persönlicher Lebensauftrag. Das sagt er, das ist das, so wie ich für mich das umsetze, dass ich Gnade, Gottes Gnade auslebe. Das steht über seinem Leben und das treibt ihn an. Das ist seine Lebensmotto, seine Idee, Gottes Idee für sein Leben. Und jetzt ist die Zeit der Gnade, heißt für ihn, die Priorität darauf zu setzen, sich zu konzentrieren. Ich gehe einfach die drei Abschnitte nochmal durch, was das für ihn heißt. Also erst beschreibt er ja mal relativ sachlich, ich lese es noch relativ sachlich, was ihm da so bei passiert. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt, sie hetzen das Volk gegen mich auf, ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Also Hintergrund ist natürlich schon, dass er der Gemeinde sagen möchte, wie er lebt und warum er so lebt. Aber ich finde es für das, was ihm da eigentlich so passiert, noch relativ wenig auf die Tränendrüse gedrückt. Also dahinter steckt ja, dass er zum Beispiel einmal von der Stadt aufgewacht ist und seine Gegner waren nur deshalb weg, weil sie gedacht haben, sie hätten ihn jetzt zu Tode gesteinigt endgültig. Dahinter steckt zum Beispiel, dass er mal im Stadion gestanden ist vor einer Menge, die völlig aufgebracht war wegen dem, was er gesagt hatte und ihm völlig feindselig gegenüberstand. Also das sind ja durchaus schon Erfahrungen, von denen der er spricht. Aber er sagt, finde ich mit einer gewissen Sachlichkeit, das gehört einfach dazu. Mein Lebensmotto ist genau dieses, dass ich Gottes frohe Botschaft verkündige. Und da gehört das einfach für mich dazu, dass auch dann solche Dinge passieren. Und er sagt, die Konzentration auf das Wesentliche, auf mein Lebensmotto verlangt mir auch einen gewissen Verzicht ab. Sowohl finanziell als auch zeitlich hat er manchmal wohl nicht die Möglichkeit gehabt, selbst zu schlafen und was zu essen zu sich zu nehmen. Und dann sagt er von sich selber, und das sind ja manchmal die Stellen, wo man dann stutzt bei Paulus und sich sagt, puh, da trägt er auch wieder, uff, mein Lieber. Also dann sagt, ich empfehle mich weiter durch einwandfreies Leben. Okay. Durch Erkenntnis, durch Geduld, durch Freundlichkeit. Weiß nicht auch der gelegentlich, aber gut. Durch Freundlichkeit und Wirkung des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und Menschen gerecht ist. Also er sagt, das verlangt von mir auch ab, dass ich bestimmte Dinge einfach, dass ich bestimmte Einstellungen habe, dass das, was Gott in mich hineingelegt hat und was ich an guten Gaben habe, dass ich das tatsächlich für dieses Lebensmotto, für diese Lebensaufgabe einsetze. Und dann die Verse danach, ist es doch so, dass trotz allem Bemühen Paulus auch missverstanden wird. Auch wenn er sich gut bemüht, auch wenn alles, was Gott in ihn hineingelegt hat, er auslebt, er doch solche Sätze dann sagen kann, ich werde verkannt. Ich weiß, in meinem Innern bei Gott und vielleicht auch bei der Gemeinde bin ich anerkannt, aber nicht alle sehen das, was ich eigentlich auch zeigen will. Es tun sich da Spannungen auf. Also er schreibt da von gewissen Paradoxien und Spannungen. Er weiß in seinem Innern, das ist geklärt, aber sein Bild, das er nach außen abgibt, das ist eben doch nicht immer so, dass er allen Leuten einfach nur durch dieses Bild sofort überzeugend ist. Da manche Leute nehmen ihn einfach ganz anders wahr als Betrüger oder als was ganz anderes. Also bei Paulus heißt, Gnade nicht vergeblich empfangen haben, er hat ein Lebensmotto, eine Lebensaufgabe gefunden. Etwas, was Gott über sein Leben gestellt hat. Und danach lebt er. Und das ist für ihn die Herausforderung. Und egal wie die Umstände sind, egal wie sich die Umstände ändern, ob er viel hat, ob er wenig hat, ob er nichts hat, dafür setzt er sich ein und dafür tut er sein Bestes und darauf setzt er seine Priorität. Und wenn er sich in seinem Innern sicher ist, dann ist es offensichtlich bei ihm so, dass er auch nach außen, dass dann nicht so, die äußeren Umstände nicht so entscheidend sind. Wir sind nicht Paulus. Ich möchte jetzt nichts von dem zurücknehmen, was ich gesagt habe, wir sind nicht Paulus. Unsere Situation ist anders. Ich bin verheiratet, Paulus war es nicht. Ich habe drei Kinder, Paulus hatte keins. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ich denke, trotzdem ist es lohnenswert, immer wieder darüber nachzudenken, was ist meine Lebensaufgabe? Was ist das Motto, was Gott über mein Leben gestellt hat oder was ich mit Gott zusammen über mein Leben stellen, wie wir es auch immer ausdrückt. Wer noch eine zweite Aufgabe für die Passionszeit braucht, das wäre dann mein Vorschlag. Da kann man vielleicht auch ein bisschen länger dran verbringen als täglich 5 Minuten. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ich heute sagen wollte. Lebe sie aus. Gott ist gnädig zu uns, obwohl er völlig das Recht hätte und auch die Macht hätte, gegen uns durchzuziehen, zu sagen, ich will mit denen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das sich nochmal zu Augen stellen, dass es wirklich so ist es. So ist es. Und das dann auch als Gnade ausleben. Und zwar jetzt und hier. Sofort anfangen damit. Jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Paulus hat ein Lebensmotto, eine Aufgabe, für die er gelebt hat. Das wünsche ich uns auch allen, dass wir die finden. Amen.